Thorsten steht offenbar immer noch unter dem Eindruck des letzten Wochenendes, an dem er die letzte Episode der Netflix-Serie Stranger Things guckte.
Die Tore der Hölle, die sind jetzt schon seit über einem Jahrzehnt offen und da kommen halt immer neue Teufel und Dämonen raus.
Ob Markus für einen ZDF-Quotenhit eine Utopie oder eine Dystopie entwirft, ist schwer einzuschätzen.
Ich warte nur auf den Moment, wo der Slop eben sich im Drehbuch niederschlägt und so Serien wie die Rosenheim-Cops nicht mehr von Menschen geschrieben werden, sondern wo die Drehbücher von der KI kommen.
Hanna hingegen stellt das erste 100%ig vegane Serienformat vor.
Jetzt in dieser neuen Serie sind statt Menschen nun Banane, Pflaume, Wassermelone und Kirsche unter anderem im Einsatz.
Ich habe die große Freude, in unser erstes Thema einführen zu dürfen, und das steht unter der Überschrift Social First. In Marketingkreisen dürfte es bekannt sein, dass vor einem Jahr der damals neue CEO von Unilever, Fernando Fernandez, angetreten ist mit der knallharten Aussage, dass er das Marketingbudget massiv umschiften wird. Und zwar 50% des Unilever-Budgets wird in Social Media fließen. Das hat man offensichtlich auch umgesetzt. In einem neuen Interview hat Fernando Fernandez betont, dass sie inzwischen ein Netzwerk, man höre und staune, von 300.000 Influencern weltweit aufgebaut haben. Unter Influencer verstehen sie klassische Influencer, aber auch Experten und durchaus auch Konsumenten. Die Idee ist, so formuliert er auch, wir wollen wegkommen von der klassischen Werbung, von den klassischen Werbekampagnen hin zu einem Dialog mit Communities. Ich finde, das ist ein eindrücklicher Einschnitt ins klassische Marketing. Und höchst interessant, bei der Swiss Life, dem Schweizer Versicherer, gibt es einen neuen Chef für Marketing und Corporate Communications, nämlich Tim Alexander, in der Schweiz durchaus bekannt, früher im Marketing der Swisscom tätig, dann das Marketing der Deutschen Bank verantwortet. Und der formuliert auch knallhart, die Zeiten der heilen Werbewelt sind vorbei. Er macht das auch ganz plastisch an einem Beispiel, die berühmte Palmeninsel von Ferrero Rocher mit dem Papageien. Solche konstruierten Markenrealitäten, das sei nun vorbei. Und insbesondere natürlich vorbei in einem Markt, wo man Versicherungen verkauft, wo man langfristige Anlagen verkauft, Fonds und Aktien. Und auch er, ähnlich wie Unilever, formuliert, dass auch sie sich aktuell und zukünftig auf Social Media fokussieren werden. Er sagt, 80% der Arbeitszeit von seinen 120 Menschen, die er im Marketing beschäftigt, sind im Social Media Bereich eingesetzt. Sie setzen auf Corporate Influencer und er nennt auch eine Zahl. Hier arbeiten 20 Menschen bei der Swiss Life als Corporate Influencer und die werden begleitet von Mitgliedern seines Teams. Auch hier also die Idee, die klassische One-Way-Kommunikation zu ersetzen durch Dialog mit Influencern, mit Communities. Meine Frage an euch, ja, wie ordnet ihr das ein? Ist das die Zukunft der Markenkommunikation? Social first.
Ich muss erst mal kurz einwerfen, es ist doch nicht Rocher, es ist die Raffaello-Insel. Das hat mich schon in dem Artikel irritiert, dass man da von Rocher spricht. Passt doch überhaupt nicht zusammen.
Ich dachte, er meinte Bacardi.
Nein, er spricht von Raffaello. Der Kokosnusskugel, die nun auf der Insel beworben wird mit den Papageien.
Raffaello ist blaues Meer, weiße Kleidung. Papageien, das ist eher Bacardi.
Wie auch immer. Ist auf jeden Fall nicht Rocher.
Genau.
Okay, gut. Das weiß ich ja nun als Fan von den Süßigkeiten, wie ihr wisst.
Du gibst dir also auch immer wieder die Kugel.
Ja, natürlich. Aber zurückkommen zum eigentlichen Thema. Wenn wir jetzt auf diese zwei Beispiele schauen, dann reihen die sich ja ein in diverse andere Beispiele, die wir auch schon diskutiert haben. Wenn wir nochmal an L'Oreal denken mit dem L'Orealista-Programm, aber auch weitere Headlines sind mir in den letzten Wochen, Monaten begegnet, wo eben dieser Social-First-Ansatz propagiert wurde. Ich habe das Gefühl, dass da eine ganze Reihe an sehr etablierten und großen Unternehmen wie aufwacht jetzt in den letzten Jahren und Monaten und diese Entwicklung ja eigentlich jetzt keine neue ist. Das zieht sich jetzt durch die letzten, man kann schon sagen, fast Jahrzehnte. Und jetzt sind eben auch diese Unternehmen dort angekommen, umzudenken. Das, was viele jüngere, kleinere, agilere Unternehmen vorher schon geschafft haben. Und ich glaube, insgesamt tut es der Disziplin gut, dass man da Struktur schafft, dass man systematisiert, dass man dieser Disziplin Aufmerksamkeit schenkt. Auch wenn ich mir das anhöre, was Unilever eben plant mit dieser Plattform, die sie geschaffen haben, wo dann eben lokale Influencer gesucht werden können, das Ganze dann aber auf globaler Ebene konsistent gestaltet wird und zentrale Systeme dort greifen, um eine vergleichbare Messung zu haben und eine konsistente Markenführung. Also all diese Entwicklung finde ich per se richtig und gut. Was ich eher kritisch sehe, ist, wenn es in so eine Entweder-Oder-Logik verfällt. Also wenn wir jetzt diesen Shift des Media-Budgets uns anschauen, dann ist der ja schon massiv. Und ich glaube einfach nicht, dass es das Allheilmittel ist, sondern dass es eben die Kombination braucht, wie es schon immer ein Media-Mix brauchte. Und dementsprechend finde ich einfach nur diese Social First und Only quasi schon Leitlinie, die gerade viele Unternehmen verfolgen, kritisch. Grundsätzlich da Struktur und Aufmerksamkeit dem zu schenken, absolut richtig. Man darf es nur nicht als einzige Lösung anerkennen.
Ich habe jetzt noch im Kopf, dass Procter & Gamble P&G gesagt hat, wir, und das ist jetzt glaube ich 6-7 Jahre her, wir shiften alles auf digital. Und der CEO dann glaube ich vor 3 Jahren gesagt hat, nee, wir shiften wieder zurück, war zu viel. Also das nur zur Unterstützung deines Arguments mit diesem Schwarz-Weiß-Denken. Das ist momentan eine Pendelbewegung, die wir sehen, die sicherlich auch widerspiegelt, wo sich Kommunikation momentan vielfach abspielt. Ich würde das Ganze schon noch ein bisschen einordnen wollen, was der Tim Alexander da erzählt hat. Der hat auch gesagt, dass er ein großes Tech-Team angelegt hat und dass er also sein Marketing upside down gedreht hat. Und was ich sehr spannend finde, du hast es schon angedeutet, Thorsten, wie stark er dann doch Corporate Communication und Marketing zusammensieht, wenn es darum geht, Themen zu erzählen, ich nenne es mal anders, Geschichten zu erzählen, beziehungsweise Themen zu besetzen. Und ob ich die Themen jetzt besetze über einen guten PR-Spin, der in den digitalen Medien landet, oder über einen guten Marketing-Spin, à la Fastvertising, nach Ryan Reynolds möglichst schnell überall aufschlagen und versuchen, die Themen zu besetzen, dann ist das schon ein großes Umdenken. Und mir schwirrt immer im Kopf rum nicht die Einwegkommunikation, sondern das Denken unter kontrollierter Kommunikation und hoffentlich erreichter Earned Communication. Und ich glaube, das, was wir da sehen, das ist wirklich was, was sich ändert und was auch vieles widerspiegelt von dem, was sich in der Gesellschaft antut. Und daher glaube ich, dass das momentan Nachholen ist. Da gebe ich dir recht, Hanna, von Dingen, die andere schon gemacht haben. Aber in der Konsequenz, in der was wir momentan sehen, ist es schon, finde ich eben, es geht bis in die Strukturen rein. Es bleibt nicht nur im Influencer-Bereich, sondern es geht einmal durch die gesamte Abteilung durch. Und der Tim Alexander sagt ja auch, ja, meine 120 Leute werden schon beschäftigt sein, aber mit ganz anderen Dingen als früher.
Wenn wir jetzt nochmal auf Unilever schauen, der Fernando Fernandes hat ja nicht gesagt 100%, sondern 50%, also weiterhin fließen 50%, so formuliere ich mal, in klassische Werbemaßnahmen, Marketingmaßnahmen. Und was ich auch spannend finde, ist dieser von Ihnen formulierte Sassy-Ansatz, der ja ganz klar macht, und es verwundert ja, wenn wir an Unilever denken, in keinster Weise, dass die natürlich von der Marke aus denken. Also Science, also wir haben Produkte, die tatsächlich ein USP haben, Ästhetik und Sensorik, also in unserer Sprache ein Nachdenken über ikonische Produkte. Und dann aber dem Wandel folgen, wir brauchen andere Menschen, die uns weiterempfehlen, wie Sie sagen, set by others, und schlussendlich, dass man Marken hat, die in der heutigen Zeit unterwegs sind. Also mich als Außenstehender überzeugt der Ansatz.
Meine Aussage bezüglich diesem kompletten Shift bezog sich jetzt auch gar nicht unbedingt auf Unilever, sondern auf so eine allgemeine Grundhaltung, die eben viele propagieren, dass sie sagen Social First und einfach massive Shifts stattfinden. Und das, was man jetzt ja von beiden Unternehmen dennoch, wenn wir jetzt ganz spezifisch auf diese beiden Unternehmen schauen, hört, ist einfach, dass sie sagen, man kann heute sich nicht mehr auf Kampagnen verlassen und auf die ganz klassische Erzählweise. Und das würde ich einfach nicht unterschreiben, weil ich glaube, das funktioniert schon. Ich glaube nicht, dass der einzige funktionierende Kanal im medialen Kontext die Influencer sind und dann Themen wie Sponsoring und Events vielleicht noch ergänzend, sondern auch trotzdem noch ganz klassische Medien, eine ganz klassische Erzählweise. Und dass es da auch Geschichten gibt, die nicht nur von Micro-Influencern nach draußen getragen werden. Das ist mehr das, was mich da umgetrieben hat, als ich diese beiden Interviews gelesen habe.
Du musst ja heute Social First sagen, weil der Unterschied ist natürlich der, in den anderen Disziplinen der Markenkommunikation steckt jahrzehntelange Erfahrung. Man weiß, wie es geht. Und im Social-Bereich ist man halt noch im Entwicklungsstadium. Das muss man noch lernen. Und dann macht es viel Sinn, eine klare Ansage zu machen. Liebe Kolleginnen und Kollegen im Marketing, wir fokussieren uns jetzt auf das Thema.
Aber man darf das andere eben nicht verteufeln.
Du sagst es gerade, Thorsten, da gibt es noch unheimlich viel zu lernen. Als ich es gelesen habe, habe ich zwei andere Dinge, die mir durch den Kopf geschossen sind. Das erste ist, wenn wir sagen, wir reden über Influencer oder Social Media und dergleichen und wir über Dialog reden, im Kern reden wir über eine algorithmusgesteuerte Kommunikation. Also wir lassen uns quasi darauf ein, dass wir unsere Kommunikation von den Algorithmen der verschiedenen Plattformen so gestalten lassen, dass wir da oben rauskommen müssen, wo die uns quasi auch gerne sehen würden, wo wir dann auch zu monetarisieren sind als Unternehmen. Und das würde ich nicht vernachlässigen. Ich glaube, da gibt es noch einen nächsten Lernsprung in den nächsten Jahren, der wahrscheinlich nicht so positiv ausfallen wird, wie wir es sagen, indem wir sagen, wir haben jetzt eine Kommunikation, die sehr lateral abläuft, wo auf Plattformen viel diskutiert wird. Da wird ja schon gesteuert, bis es im Gebälk kracht. Und da würde ich mal drauf gucken. Also wir geben die Kontrolle noch weiter ab in der Kommunikation an jemanden, der sie bewusst steuert. Das ist das Erste. Und das Zweite, und das hast du eben für Unilever ausgeführt, das würde ich bei der Swiss Life als Vorsorgeunternehmen vom Geschäftsmodell her ins Feld bringen wollen. Alleine Social First zu machen und eine Marketingkommunikation und eine Corporate Communication aufzubauen, die in den Markt gut rein kommuniziert, ist immer erst dann eine Steilvorlage, wenn dann ein Außendienst, der bei der Swiss Life so wichtig ist, auch wirklich damit losgehen kann und damit was anfangen kann. Und ich glaube, das ist immer die große Challenge, wenn wir über Finanzdienstleistungen, gerade Versicherer reden, die sich sehr stark versuchen, an ihrer Marke auszurichten. Wenn das nicht nach innen getragen wird und das auch ein Call to Action wird, mit dem, ich sag's ganz doof, der Versicherungsvertreter was anfangen kann und eine Vorsorgelösung nach vorne bringen kann, dann hast du ein Problem. Und deswegen glaube ich, ist dort genauso hart, wie du das bei Unilever formuliert hast, dieses integrierte Denken in dem, was da insgesamt im Unternehmen passiert, so wichtig. Deswegen glaube ich, dass diese Corporate Influencer ganz wichtig sind, aber eben auch, dass ein Außendienst, eine Agentur versteht, was da jetzt passiert und was sind die Vorteile davon, wenn das jetzt nicht mehr klassische Markenkommunikation sein soll, sondern so stark an den sozialen Medien ausgerichtet sein soll. Und da bin ich gespannt, wie das funktionieren wird. Wir kommen zum zweiten Thema und bleiben im Unternehmen Unilever dran. Es geht um den Verkauf der Unilever Food Sparte, die an einen globalen Player gehen wird, die heißt McCormick. McCormick ist vor allen Dingen bekannt für seine verschiedenen Gewürze. Der geneigte Hobbykoch möge sich erinnern an die verschiedenen Pfeffer- und Grillvarianten, die in den Regalen stehen. Und die werden von Unilever das Food-Geschäft übernehmen. Unilever fokussiert sich damit mehr auf bestimmte Märkte, die weggingen von den Lebensmitteln. Und darunter befinden sich dann auch Produkte, die eine ganz große Schweizer Tradition haben. Es geht dabei vor allen Dingen um die Marke Knorr und ihre Subprodukte, die vielen bekannt sein dürften über das gute Stocki. Und eben über ein Produkt, was wir neulich auch schon mal hier besprochen haben, was sich durch eine sehr gute Marktkollaboration ausgezeichnet hat. Das ist das Produkt Aromat, beziehungsweise die Streuwürze, das Granulat in dem gelben Spender, was sich eigentlich in jedem Schweizer Haushalt findet. Gerade jetzt zu Ostern wieder groß im Einsatz wahrscheinlich gewesen bei den Ostereiern, die da als harte Eier gegessen wurden. Es gab jetzt eine Diskussion hier in der Schweiz, was eigentlich bei dem Verkauf der Marken von Knorr dann mit so einem lokalen Produkt wie Aromat passiert, beziehungsweise dann noch, ganz wichtig, gibt es so eine kleine Markenpersönlichkeit hier, das ist das Knorrli selbst. Eine kleine gezeichnete Figur, die sich seit den 50er Jahren fast durchgängig durch die Knorr-Kommunikation zieht. So ganz persönlich hatte ich damit das erste Mal Kontakt, Thorsten, du erinnerst dich vielleicht noch 1999, als wir in Thaying häufiger aufgeschlagen sind, um gemeinsam mit Knorr damals noch bei CPC versucht haben zu diskutieren, wie man versuchen kann, dort Wachstum zu generieren und wie stark dort damals schon die Diskussionen um das Knorrli und das Aromat waren. Ja, und jetzt zeichnet sich vor diesem Hintergrund des Verkaufs eine Diskussion in der Schweiz ab, die wieder darum geht, was passiert mit diesen diesen lokalen Marken beziehungsweise diesen Schweizer Ikonen innerhalb des Produktportfolios des neuen Unternehmens McCormick, werden die sich darum kümmern? Werden die das beibehalten? Werden die das vielleicht leise einschlafen lassen? Und die Diskussion ist, finde ich, eine ganz spannende, weil sie immer wieder aufkommt, wenn es um solche lokalen Identitäten geht. Mich würde mal interessieren, wie ihr das einschätzt.
Ich finde noch eine weitere Entwicklung im Zusammenhang mit diesem Thema spannend, und das ist jetzt ja nun diese Petition, die gestartet wurde zur Rettung des Aromat und damit auch des Knorli in der Schweiz, wo sich eben nun Schweizer zusammentun und sagen, diese Marke muss schweizerisch sein und bleiben und sollte eben vor diesem Verkauf, der ja nun im nächsten Jahr stattfinden soll, gerettet werden. Und da merkt man ja eben schon, dass wahnsinnig viel Leidenschaft hinter dieser Marke steht, wahnsinnig viel Begeisterung, wie wir es auch im Rahmen dieser Collab gesehen haben mit Zweifel. Ich selber persönlich kann es jetzt nicht so wahnsinnig teilen, aber ich verstehe, was für eine Emotionalität dahinter ist. Und ich glaube, damit geht auch schon einher, dass man momentan bekanntes Lokales besonders schätzt. Was ich aber irritierend finde in diesem Zusammenhang ist, dass es ja eigentlich noch nie wahnsinnig schweizerisch war. Also diese Figur schon, aber Knorr und Aromat war ja schon immer Teil eines internationalen Konzerns, der nicht in Schweizer Hand war. Dementsprechend irritierend, auch wenn ich es nachvollziehen kann, dass diese Marke viele Menschen seit ihrer Kindheit begleitet hat. Das ist das, was eben diese Markenidentität betrifft. Und ich glaube, das wird aber auch relativ schnell wieder vorbeigehen und die Zeit wird es regeln, wie es eben bei anderen Schweizer Marken auch der Fall war, die in internationale Hand übergegangen sind. Was natürlich trotzdem eine Frage ist, was mit diesem Produktionsstandort passiert und auch mit der Marke. Also das weiß man natürlich nie, wenn eine Marke den Besitzer wechselt. Und das kann ich wiederum gut verstehen, dass man da eine gewisse Unsicherheit spürt.
Ich möchte den einen Punkt von dir auch nochmal unterstreichen. Also den Alarm versteht man jetzt tatsächlich nicht. Also ein britisch-niederländischer Großkonzern, nämlich Unilever, verkauft an einen kleineren Konzern aus den USA, McCormick, ein Unternehmensteil. Man kann das so sehen, vom Regen in die Traufe oder den Teufel mit dem Belzebub austreiben. Aber eben, wie gesagt, Regen, Traufe, Teufel, Belzebub, das ist ja letztendlich das Spannungsfeld, was sich hier aufmacht. Und was ich allerdings vollkommen verstehe, das ist jetzt herausgearbeitet worden durch diese Initiative des Schweizer Unternehmers, der zu Recht befürchtet, so eine traditionelle Marke wird weiter an Identität, an Markenidentität verlieren. Denn das ist es, was passiert. Also eine Toblerone hat, finde ich, schon verloren, seit sie zu Mondelez gehört. Und auch wenn ich mir Ovo Maltine ansehe, fehlt mir auch so ein bisschen dieses Element. Und wenn ich mir auf der anderen Seite Marken ansehe, wie Ricola, auch Lindt oder Rivella, ja, dann habe ich den Eindruck, dass das schon noch eine Rolle spielt, wenn ich die Nähe weiterentwickle, die von Kunden und Kundinnen zu solchen Marken entstehen. Also ich verstehe die Angst und ich bin auch überzeugt davon, Aromat oder zumindest das berühmt-berüchtigte Knorli wird in 5 Jahren anders aussehen als heute.
Ja, glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass das eine Richtung kriegt, über die man schon diskutieren kann. Du hast jetzt die 2 Beispiele genannt, die, glaube ich, wirklich prominent waren, Toblerone und Ovo Maltine. Und ich denke, Ovo Maltine ist ein schönes Beispiel, wie man eine Marke auch wirklich stärken kann. Und da hat Associated British Foods schon einiges draus gemacht. Also die Line Extensions weg von meinem Kakaopulver bis hin zu irgendwelchen Nuggets. Also die Regalfläche in der Schweiz, die musste erstmal haben. Da hat jemand verstanden, Think Global, Act Local schon was bringt.
Ja, wahrscheinlich hast du recht.
Bei Toblerone haben wir auch schon drüber geredet. Das hat halt, die sind da zurückgerudert. Die verlagern wieder Produktion in die Schweiz, damit sie mehr Swissness zeigen können. Also da ist schon was dran, dass da sich was bewegt. Und ich glaube halt auch, dass solche langfristigen Dinge sich auch entwickeln müssen. Ich glaube auch, wenn man das proaktiv angeht, so eine Marke auch wirklich was erreichen kann. Ich glaube aber auf der anderen Seite auch, und deswegen sind die Befürchtungen nicht gerade unberechtigt, muss da halt gucken, dass das auch wirklich eine Rolle spielt. Wenn das im Portfolio keine Rolle mehr spielt, wenn das nicht aktiv wirklich eine Contribution bringt, wenn das nicht aktiv dazu beiträgt, den Schweizer Markt zu halten, dann wird das aus einer globalen Perspektive schon schwierig. Auch vielleicht vor dem Hintergrund, ich war jetzt gerade in Asien, auch dort gibt es Marken, die im lokalen Raum spielen und immer wichtiger werden. Also dieses Milo, was ohne Milch wie Kakao schmeckt und mit Wasser angerührt wird, ist eine Marke, die hat so eine Kraft gekriegt. Da hat Nestlé richtig lokal investiert, um in Asien damit Fuß zu fassen. Ich glaube, dass das eine Debatte ist, die viele Unternehmen gerade momentan beschäftigt, auch wenn wir über komplexe Markenportfolios reden. Und ich gebe dir recht, Aromat und das Knolli werden in 5 Jahren anders aussehen, hätten sie aber wahrscheinlich auch unter Unilever.
Ich bin mir gar nicht so sicher, ob es um die Frage geht, ob Aromat und Knolli in 5 Jahren anders aussieht, sondern vielmehr, ob es es noch so gibt, eben weil es doch in einer gewissen Nische agiert, sehr lokal vertrieben wird. Und ich denke, das ist einfach die Hauptvoraussetzung, dass es noch einen Platz in dem Portfolio hat. Wenn das aber der Fall ist, bin ich recht überzeugt, dass die Zeit es regeln wird. Und ich bin der Meinung, Toblerone, Ovomaltine und Co., die meisten haben sich davon losgesagt, dass sie jetzt am Kauf hindert oder ihre Begeisterung mindert, dadurch, dass diese Marken in internationaler Hand sind.
Mein Punkt ist gar nicht so der Blick des Kunden, der Kunden drauf, sondern letztendlich, welchen Stellenwert hat so eine Marke im jeweiligen Unternehmen? Und dann natürlich auch durchaus die Identitätsfrage, die man davon ja nicht loslösen kann.
Genau.
Und mein Eindruck ist, und das gebe ich absolut an der Stelle zu, das ist ein sehr subjektiver, wenn ich eben gerade auch hier in der Schweiz sehe, wie Rivella, wie Ricola ihre Marken entwickeln, dann ist das natürlich schon ein ganz anderer Zugang, weil das Schweizer Unternehmen sind, die Schweizer Marken international natürlich durchaus anbieten. Ist schon ein Unterschied, ob du mit deiner Marke Teil eines großen Konzerns bist. Aber ihr habt natürlich vollkommen recht. Wir gehen jetzt von Unilever zu McCormick. Da ist der Unterschied sicher geringer.
Und Ovomaltine ist ja hier genauso schweizerisch verankert und lokal ausgerichtet. Also ich meine, da wird doch wunderbare Markenarbeit getan.
Ja, Ovomaltine gefällt mir auch, das muss ich zugeben. Sehr gut, ja.
Vielleicht noch ein Aspekt, der scheint mir noch wichtig zu sein, weil unser Schwesterinstitut vom Institut für Betriebswirtschaftslehre hat sich den Fall auch angeguckt und hat noch ein anderes Argument gebracht, was mich gar nicht mal so positiv stimmt, indem gesagt wurde, dass der Verkauf von solchen Markenportfolios im Rahmen von diesen M&A-Prozessen schon so verwobene Strukturen haben und die Marken so weit miteinander verflochten sind in Produktionsprozessen und dergleichen, dass ein Rauslösen einer Marke wie Knorr oder Aromat dann im Kleineren noch eine unheimliche Herausforderung darstellen würde, was für mich nicht so ein positives Zeichen ist, dass man da viel draus machen kann, sondern dass da entweder es weist sich ein Weg zum Wachstum oder es gibt ein ganz leises Abbauen und Minimieren und Diminuieren der Marke, bis man dann sagen kann, jetzt merkt es auch keiner mehr. Ich wollte nur auf eins hinweisen. Diese ganzen Beispiele, die wir genannt haben, die muss man schon noch strukturieren und ich glaube, dass Rivella da schon rausfällt. Rivella ist super im Schweizer Markt, aber das hört am Rheinfall dann auch auf. Und das, glaube ich, ist immer noch eine Geschichte, die man nicht vernachlässigen darf. Heißt aber auf der anderen Seite, dass die lokale Markenstärke einfach in der Schweiz schon was Wichtiges ist und ein Wettbewerbsvorteil ist.
Zum Abschluss habe ich jetzt eine Serie mitgebracht, die vor ein paar Wochen TikTok erobert hat. Es geht um Fruit Love Island, eine AI-generierte Parodie auf die Reality-Show Love Island. Wer nun wiederum Love Island nicht kennt, das ist eine Dating-Show, bei der Teilnehmende mittels Dating darum kämpfen, auf einer Insel bleiben zu dürfen. Jetzt in dieser neuen Serie sind statt Menschen nun Banane, Pflaume, Wassermelone und Kirsche unter anderem im Einsatz. Und die haben so ein menschliches Erscheinungsbild, sind aber AI-generiertes Obst. Veröffentlicht wurde die Serie von einem Account namens AI Cinema. Innerhalb weniger Wochen hat dieser knapp 3 Millionen Follower gewonnen und über 29 Millionen Likes eingesammelt. Damit kann man sicherlich sagen, dass es eine der viralsten Shows ist, vermutlich die viralste Show auf TikTok, die vollständig mit AI geschaffen wurde. Und gleichzeitig kann man sicherlich auch sagen, dass die Serie nur ein Beispiel für die zunehmende Flut an AI-Slop auf Social Media und vor allem auf TikTok ist. Studien zufolge ist mittlerweile auf TikTok 25% des Contents AI generiert. Vor allem diese Früchte sind ein wiederkehrendes Muster, egal ob sie nun daten oder einem erzählen, wie lange sie noch frisch sind oder wie man sie am besten verspeisen sollte. Meine Frage jetzt an euch, warum sind diese Inhalte so erfolgreich und vor allem diese Dating-Show mit Banane, Kiwi und Co.?
Ja, das ist eine schwere Frage, äußerst gelassen ausgesprochen, Hanna. Ich beziehe mich mit meiner Antwort auf Fruit Love Island. Meine Antwort ist die, ist einfach nicht ganz so sloppy wie das Original. Das eine ist Trash und die haben halt noch mehr Trash. Und dass es für so einen Trash einen Markt gibt, das glaube ich gerne. Klar ist das AI generiert, aber mein Eindruck ist, da hat schon einer ziemlich hart dran gearbeitet, um diese kleine Serie zusammenzustellen. Also da braucht schon ziemliches Know-how beim Prompten, um das auf die Beine zu stellen. Ich finde das Ganze nicht viel trashiger als das Original und kann mir wunderbar vorstellen, dass es für sowas ein Publikum gibt. Finde ich das persönlich gut? Natürlich nicht.
Ich glaube auch, dass der Buzz um diese ganze Serie vor allen Dingen mit dem Aufreger zu tun hat. Wenn man sich so anguckt, wer sich auf YouTube dann dazu äußert und wer da in die Analytik reingeht, dass die Synchronstimmen nicht sauber stimmen und rauf und runter und links und rechts. Da ist schon unheimlich viel Aufregung dabei, dass man sich darüber aufregen kann, dass sowas möglich ist und dass sowas auch wirklich dann ein Publikum findet. Mich erinnert das an einen einschneidenden Moment im deutschen Fernsehen. Da wurde eine Serie generiert, die hieß Big Brother. Wer sich noch an die ersten Folgen erinnern kann, der wird auch sich noch an den Aufschrei in Deutschland erinnern, wie schlimm doch diese Serie ist und wie wenig das doch überhaupt etwas ist, was man gucken sollte. Das wäre ja menschenverachtend. Das ist so die eine Seite. Also ein Markt für solche Kitschformate, glaube ich, gibt es immer wieder. Und wenn da auch KI mitspielt, dann ist das immer noch für Leute interessant, sich das Ganze anzugucken. Die andere Richtung, die ich nicht vernachlässigen würde, sind auch Zeichentrickserien wie SpongeBob, die sich auch nicht gerade durch eine unheimliche Dramaturgie auszeichnen und sicherlich auch mit unsynchronen Lippenbewegungen glänzen, aber trotzdem seit Jahrzehnten irgendwie zum guten Ton des ins Teenagertum reinwachsenden Menschen zu tun haben. Also insofern erstaunt mich das alles nicht. Ich glaube auch, dass solche Slop-Sachen noch mehr Weiterverbreitung finden werden. Das ist etwas, das passiert jetzt immer wieder und wird uns auch begleiten. Ich warte nur auf den Moment, wo der Slop eben sich im Drehbuch niederschlägt und so Serien wie die Rosenheim-Cops nicht mehr von Menschen geschrieben werden, sondern wo die Drehbücher von der KI kommen. Und das ist ja eine Speerspitze, die als erste jetzt dazuschlägt. Das wird wahrscheinlich kein Trend sein, sondern eher ein Fad sein. Aber es ist der erste Fad, der in die Richtung geht und der gibt zum Denken. Und ich kann immer nur anführen, 70% aller Reiseführer bei Amazon sind laut New York Times inzwischen auch von der KI geschrieben. Da sind selbst die Autoren dazu erfunden. Also the slop is everywhere.
Und dennoch hat man hier ja eine extreme Zuspitzung auf so vielen verschiedenen Ebenen. Also ich würde schon sagen, in dem Sinne, wie es gestaltet ist, es ist absolut trashig. Dann muss man schon zu den Inhalten sagen, dass die nochmal eine Schippe drauflegen, in dem Sinne, wie misogyn sie sind, wie rassistisch sie sind, wie homophob die Darstellungen sind. Also jetzt nicht nur diese Fruit Island-Geschichte, sondern der gesamte andere AI-Slop, der auf TikTok zu finden ist. Und dann sind es eben noch kürzere Formate, die noch überspitzter sind. Und das ist, finde ich, schon eine Beobachtung, die man registrieren muss und die gerade aus Marketingperspektive absolut relevant ist, weil das, wo viele Marken immer noch mit unterwegs sind, sind die Hochglanzbilder auf Social Media und ich glaube, die werden halt immer mehr verdrängt, nicht nur von den sehr rough geschnittenen Inhalten von Influencern, sondern eben jetzt auch von solchen AI-Slop, der sowohl in der Qualität inhaltlich als auch vor allem in der Gestaltung zu hinterfragen ist. Und da sollte man diese Entwicklung schon registrieren und nicht nur abtun, als das ist eine Entwicklung, die fortwährend ist oder nichts Neues ist.
Es hat auch nichts mit Abtun zu tun. Es hat einfach was damit zu tun, dass es Entwicklungslinien gibt, die sich einfach immer weiter fortziehen. The Noise wird immer lauter und die Signale werden immer leiser und deswegen müssen wir uns überlegen, wie wir durch den Neues durchkommen.
Ich würde sagen, die Tore der Hölle, die sind jetzt schon seit über einem Jahrzehnt offen und da kommen halt immer neue Teufel und Dämonen raus. Und wir sehen jetzt gerade einen frischen. Der Hauptteufel ist ja ohne Frage das Kurzfilmchen. Das ist ja verunmöglicht, komplexere Sachverhalte darzustellen. Dass dieses Fruit Love Island irgendwie funktioniert, ja, warum nicht? Wenn da einer 4-5 Stunden am Tag vor seinem Screen hängt, ja, da kann auch noch eine Minute erübrigen für Fruit Love Island und dann kommt der nächste Unsinn, zum Beispiel eine Katze.
Und es wird bestimmte Unternehmen geben, die auch drauf setzen und die solche Dinge auch noch beschleunigen werden. Da muss man sich halt überlegen, ob man dazugehören will oder nicht.
Ich will das überhaupt nicht sagen, dass Fruit Love Island jetzt der Trend ist schlechthin und dass das die Serie des Jahrhunderts oder des Jahrzehnts wird. Aber es ist halt eben ein Beispiel für solche Inhalte und ich glaube auch nicht, dass es darum geht, als Unternehmen darauf aufzuspringen, solche Inhalte zu kreieren. Aber ich glaube schon, dass man seine Erzählweise überdenken muss. Und das, was man eben schon noch häufig sieht, ist, dass aufwendige Inhalte erstellt werden, hochglanzmäßig, die eigentlich auf anderen Kanälen sehr, sehr gut funktioniert haben, aber eben auf Social Media untergehen und da dann auch sowas nicht mehr notwendig ist eben, sondern dass man sich hinterfragt, wie kann man sich diesen Logiken bedienen, immer vor dem Hintergrund, dass es trotzdem noch zu der Marke passt.
Für jedes Unternehmen ist schlichtweg nachher immer mehr die Frage, ja, muss ich denn da präsent sein? Muss ich präsent sein in einer Welt, die durch AI-Slop dominiert wird? Oder muss ich halt mir Gedanken machen, wie ich mit meiner Marke in eine andere Welt komme, wenn ich da nicht hingehöre? Wenn ich da hingehöre, ja, dann muss ich nach den Regeln spielen, ganz simpel.
Und jetzt sind wir wieder bei unserem allerersten Thema des heutigen Podcasts. Muss ich als Unilever einen hohen Betrag meines Media-Budgets auf Social Media setzen? Also ich glaube, das steht außer Frage, dass es das braucht. Es ist dann eben die Frage, in was für einem Kontext. Und ich finde es schon noch interessant, weil wir ja genau dieses Thema vor einigen Monaten hatten, wo wir diskutiert haben, dass die Social-Media-Zahlen stagnieren, eben aufgrund dieses AI-Slops. Und das jetzt für mich nochmal eher eine Begründung ist, das geht weiter, der AI-Slop wird konsumiert.
Aber du musst schon darauf gucken, dass du einen Weg findest, dich mit den neuen Themen auseinanderzusetzen. Du musst die Geschwindigkeit haben, du musst die Dinge schneller beurteilen können, du musst dich in deinem Playbook anpassen, du brauchst Plays, die darauf reagieren oder eben auch nicht. Und das ist schon das, was sich verändert. Das ist keine Frage. Aber das ist auch die Dynamik unseres Fachs, Gott sei Dank.
Social Media, um nochmal da anzuknüpfen, ist ja nicht Social Media. Wenn ihr euch ansehen würdet, was mir YouTube zuspielt, dann ist das halt qualitativ hochwertigster Fußball-Content und viel Oasis. Ja, und ich bin sicher, bei euch sieht es wieder anders aus. Und das spielt hier natürlich schon massiv eine Rolle. Und das ist ja das, was die Unternehmen auch lernen müssen. Wie komme ich in die jeweils richtigen Feeds, in die jeweils richtigen Subkulturen rein?
Also das heißt wieder, ich muss lernen, was der Algorithmus von mir will und wie ich dort lande, wo ich hin will. Und deswegen ist es eben kein dialogorientiertes, sondern algorithmusorientiertes Arbeiten. Und das hat auch nicht viel mit sozial zu tun, sondern den Algorithmus zu verstehen.
Das war's für heute. Social Media First heißt sowohl beim Konsumgütergiganten Unilever, als auch beim Schweizer Versicherer Swiss Life, das neue Motto in der Markenkommunikation. Beide verschieben substanzielle Budgets zu Social Media und ins Influencer-Marketing. Wird die Many-to-Many-Kommunikation die traditionelle One-to-Many-Kommunikation ablösen? Was sind die Gefahren? Unilever und McCormick haben sich darauf geeinigt, das Lebensmittelgeschäft von Unilever mit dem von McCormick zusammenzulegen. Was bedeutet dies für die bei Schweizern beliebte Marke Knorr und ihre nicht minder geliebten Subbrands wie Aromat und das Knorrli? Werden sie verschwinden, sich verändern oder so bleiben, wie sie sind? AI-Slop verstopft mehr und mehr die sozialen Medien. Jüngst sorgte Fruit Love Island, eine Persiflage auf die Reality-Dating-Show Love Island, für Furore. Millionen Menschen schauten auf TikTok, vermenschlichten Bananen, Pflaumen und Melonen beim Daten zu. Wie müssen sich Unternehmen in den immer mehr von AI-Content verseuchten sozialen Medien aufstellen, mitmachen oder besser sich raushalten? Müssen sie die Art des Storytellings anpassen? Mehr quick and dirty als Hochglanz? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unserem LinkedIn-Channel eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören!
Marketing.